Benni hat schon ganz viel Wichtiges gesagt im Umgang mit der Geistesgabe. Wir haben jetzt gerade gesungen, allein deine Gnade genügt. Man sagt diesen Geistesgaben manchmal auch Gnadengaben. Sie sind uns eben aus Gnade gegeben. Wir können uns das nicht verdienen. Sie sind nicht etwas, was uns ja, irgendwie verliehen wird für besondere Leistungen im Reich Gottes. Sie sind Gnade von Gott. Und dass die wollen wir sie annehmen, dass die wollen wir sie brauchen und einsetzen. Und wir werden uns heute eben mit diesen drei Letzten, die dort im 1. Korinther 12 aufgezählt werden, noch beschäftigen. Bevor wir das werden tun, möchte ich den Text nochmal lesen, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11, weil ich einfach finde, es gehört das Ganze dazu. Wir wollen nicht nur einzelne Gaben rauspicken, sondern wir wollen auch schauen, in welchem Rahmen das sie stehen. Was das nämlich der Paulus neben dem noch dazu schreibt, es gibt verschiedene Gaben, aber ein Geist. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Die Gaben sind für die Gemeinde da, sie sollen uns erbauen, sie sind vom Geist gewirkt und er teilt sie zu. Wir können sie nicht selber nehmen. Und wir werden das heute jetzt dann gerade auch noch bei den letzten drei Gaben, die wir jetzt miteinander anschauen wollen, merken, was denn das für einen Unterschied macht. Ob er sie uns zuteilt oder ob wir sie uns nehmen können. Heute wollen wir also uns mit den drei Kraftgaben auseinandersetzen. Wir können das so eben unter dem Stichwort Kraft zusammenfassen. Die Kraft zu glauben, die Kraft Menschen zu heilen, die Kraft Wunder zu tun. Das sind noch die drei Gaben, die aus diesen neun Gaben übrig geblieben sind. Ich habe schon mal gesagt, und ich möchte es auch hier noch mal betonen, die neun Gaben sind nicht umfassend. Das ist nicht alles, was an Gnadengaben uns in der Bibel beschrieben ist. Aber wir haben uns einfach mal gesagt, wir beschränken uns jetzt mal auf die neun Gaben und wollen die miteinander anschauen. Kommen wir also zu der ersten von diesen drei abschließenden Gaben. Die Gabe des Glaubens. Mit dieser Gabe kann natürlich nicht gemeint sein, dass du nur, wenn du diese Gabe hast, wirklich an Jesus kannst glauben. Der Paulus schreibt hier von einer Gabe, die einige empfangen haben und andere nicht. Aber dass Jesus unser Erlöser ist, unser Herr ist, unser König ist, das können wir glauben. Natürlich ist das Auswirken vom Heiligen Geist. Es wird auch in der Bibel an ganz vielen Orten mit Gotteskindschaft gleichgesetzt. Wer ein Kind von Gott ist, der hat den Heiligen Geist und der glaubt an Jesus. Das trifft also auf alle zu, die Jesus nachfolgen. Und trotzdem haben offensichtlich, wenn ich hier Paulus richtig verstand, nicht alle die Gabe vom Glauben. Obwohl wir alle glauben und Jesus nachfolgen, heisst das noch nicht, dass wir die Gabe des Glaubens haben. Also irgendetwas muss da noch mehr gemeint sein mit dieser Gabe vom Glauben. Das griechische Wort können wir auch mit Vertrauen übersetzen. Und wenn wir so in die Kirchengeschichte zurückschauen oder auch wenn wir uns in der Gemeinde so da und dort umschauen, dann merken wir, dass nicht alle von uns das gleiche Mass vom Glauben bekommen haben. Nicht alle, allenfalls gleich einfach, die Zusagen von Gott, die er uns gegeben hat, die Verheißungen von Gott, die er uns gegeben hat, denen Glauben zu schenken, denen zu vertrauen und so zu handeln, als würde Gott wirklich zu seinem Wort stehen. Einige, die machen das. Die fangen riesige Glaubenswerke an. Die sind in ihrem Alltag völlig von Gott abhängig. Und andere haben lieber so ein bisschen Kontrolle. Die können nicht alles so ganz loslassen. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt immer nur schlecht. Aber wir merken hier etwas. Wir sind unterschiedlich ausgestattet mit dieser Gabe, Gottes Wort Vertrauen zu schenken, ihm Glauben zu schenken. Nicht jeder von uns ist in der Lage, in schwierigen Zeiten, wenn Leiden da ist, persönlich vielleicht, körperliches Leiden, vielleicht aber auch einfach psychisches Leiden, wo wir unter einer Situation leiden, wo in unserer Familie, wo in unserem Umfeld passiert. Wenn der Verlust da ist, von Menschen, die vielleicht gestorben sind, dann fällt es uns manchmal ganz schwer, diesen Zusagen von Gott zu vertrauen. Und einfach zum Beispiel dem Wort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wir denken manchmal vielleicht, nein, Gott, wie kann das mir jetzt zum Besten dienen? Das kann doch einfach nicht sein. Und andere, die haben die Gabe vom Glauben. Und die halten auch in diesen Situationen an ihrem Glauben und an ihrem Vertrauen auf Gott fest und sagen, jawohl, Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, dass mir alles zum Besten wird dienen, selbst wenn es ganz, ganz schwierig ist. Christen mit der Gabe vom Glauben erinnern auch andere Christen immer wieder daran, halt fest, halt durch, weil das Beste kommt noch. Die Ewigkeit, dort wo es kein Leiden mehr gibt, dort wo es kein Tod mehr wird geben, auf das gehen wir noch zu, dort sind wir noch nicht an diesem Punkt. Halt fest. Manchmal treffen die Stürme ja auch eine ganze Gemeinde. Oder zumindest einen ganzen Hauskreis, der irgendwie durchgeschüttelt wird, durch äußere Umstände vielleicht, durch innere Streitigkeiten oder Spaltungen. Und auch dort braucht es die Menschen, die die Gabe vom Glauben haben, die sagen, nein, Gottes Wort gilt. Einige machen dann vielleicht schon Notfallpläne, was machen wir, wenn jetzt Gott nicht handelt und so, und haben schon wieder 100 Lösungen hinter dem Apparat. Und dann braucht es Menschen, die sagen, nein, wir vertrauen Gott, wir gehen auf diesem Weg weiter. Wir haben in der Bibel ganz viele Beispiele von so Menschen, die für ihren Glauben bekannt worden sind. Der Hebräer 12 zählt die ja auch auf als Glaubenshelden. Ein Abraham oder ein Mose oder ein Josua. Ein Abraham, ich meine, mit 99 noch Vater werden, seine Frau 90. Hey, das braucht Glauben. Und da geht es nicht darum, dass er irgendwie einfach so, dass das sein Beweis war, dass er Gott nachfolgt. Aber eine Frau mit 90 schwanger werden und einen Sohn bekommen und das überleben auch noch. Abraham hat Glauben gehabt. Es gibt aber auch in der Kirchengeschichte noch so Beispiele und eins von diesen Beispielen aus der Kirchengeschichte, das ist mir einfach hängen geblieben, so von meinem Studium her, und das möchte ich euch kurz jetzt erzählen, von dem Mann August Hermann Franke. Der hat so um die Jahrhundertwende, also so im 17., 18. Jahrhundert gelebt, und er ist anfangs von den 90er Jahren, vom 17. Jahrhundert, also 1692 ist es, glaube ich, ist er in Glaucha Pfarrer geworden. Das ist bei Halle im heutigen Ostdeutschland. Und als er dort Pfarrer geworden ist, hat er eine riesige Not angetroffen. Es ist gerade 10 Jahre, glaube ich, vorher ist eine Pestepidemie dort durchgezogen. Es hat ganz viele Menschen sind gestorben. Die Kinder sind völlig verwahrlost gewesen. Man hat ums Überleben gekämpft. Und er hat die Not gesehen und hat sich davon bewegen und hat angefangen, so einzelne Kinder das Schulgeld zu zahlen von seinem Pfarrergehalt, damit die in die Schule können, damit er sie können unterrichten, auch in dem, was die Bibel eben sagt. 3 Jahre nach seiner Ankunft hat er an der Pfarrhaustür so eine Büchse angetan, so eine Opferbüchse, also wo man können Geld reintun und hat drüber geschrieben: Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das Zitat aus 1. Johannes 3, 17 hat er dort angeschrieben. Also er hat ein bisschen Druck aufgesetzt, oder? Er hat gesagt, hey, wenn du in der Liebe von Gott bist, dann spend doch hier etwas für die armen Leute. Das hat er anfangs 1695 gemacht. an Ostern in diesem Jahr hat er dort innen 4 Taler und 16 Groschen gefunden. Wir werden dann nachher noch sehen, was man sich mit dem etwa kaufen können oder so. Aber er hat das Geld gefunden und er schreibt dann dort dazu: Als ich diese in die Hände nahm, sagte ich mit Glaubensfreudigkeit, das ist ein ehrlich Kapital. Davon muss man etwas Rechtes stiften. Ich will eine Armenschule damit anfangen. 4 Taler, 16 Groschen hat er gefunden. Und dann hat er angefangen, ohne staatliche Unterstützung, ohne Stiftungskapital, ohne feste Einnahmen, das umzusetzen. Er will nicht bei den Menschen betteln, sondern er will es einfach Gott sagen. Und bei ihm darum bitten, im Glauben handeln. Also so quasi so Gott bitten, dass er Menschenherzen bewegt. Also nicht er selber hätte das sollen machen, sondern Gott hätte das sollen machen. Und das war manchmal ganz herausfordernd gewesen. Also es hat unterwegs Zeiten gegeben, da haben Mitarbeiter ihre eigenen Kleider oder einen Teil von ihren Kleidern müssen verkaufen, dass sie genug zu essen haben für all die Jungen. Oder all die Kinder, die dort in der Schule waren. Also am Anfang waren es nur Buben gewesen, aber gleich auch dann Mädchen. Und das war etwas Revolutionäres in dieser damaligen Zeit. Aber er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihn versorgt. Manchmal hat irgendein Unbekannter Geld gestiftet und genau die Menge an Geld, die er brauchte, um die nächsten Löhne zu zahlen. Das hat er mehr als einmal erlebt, dass es genau gelangt hat, einfach um die nächsten Löhne zu zahlen. Nicht für die nächsten 3 Jahre rausgeplant schon, sondern für den Moment. Hat Gott immer wieder versorgt. Und dann hat er nochmal 3 Jahre später oder so, also relativ kurz nachher, hat er die Vision gehabt, hat er den Glauben gehabt, dass Gott nicht nur einfach so eine Armenschule haben will, sondern dass er eine riesige Armenschule haben will. Und er hat ein Gebäude aufgebaut und wir sind das anschauen, einmal vor etwa 10 Jahren oder so. Ja, nein, nicht ganz, aber und das sieht man also heute noch, jetzt ist ein riesen Komplex jetzt entstanden, die Fränkischen Stiftungen heisst das. Und das Haus, das hätten jetzt merken wir die Relation von diesen 4 Taler und 16 Groschen, die er dort gefunden hat. Das sind mehrere 10'000 Taler gewesen, die er dort dafür gebraucht hat, um das Haus zu bauen. Das ist also eine riesige Kiste. Das ist grösser gewesen als alle anderen Häuser in Glaucha und überhaupt. Und er hat den Glauben gehabt, dass Gott das wird versorgen. Er hat nichts gehabt. Sie haben, glaube ich, 14'000 Taler hat er irgendwie gespendet bekommen und hat gesagt, mit dem bauen wir jetzt das. Und das hat mehrere 10'000 gekostet. Also es hat ihm ganz viel Geld gefehlt. Aber er hat gesagt, ich glaube, dass das Gottes Willen ist. Und ich vertraue darauf, dass Gott das, was er bestellt, auch zahlt. Und tatsächlich, die in der Kirche in Halle, die haben immer gefunden, ja, warte nur, irgendwann läuft es, irgendwann schafft er es nicht mehr. Und andere haben auch nicht wollen, dass das so weit kommt. Aber er hat daran festgehalten. Und Gott hat seinen Glauben bestätigt. Er hat das alles können bauen, er hat noch viel mehr können bauen und hat ganz viel da für Menschen und hat nebenbei noch so Schulwesen und alles, was damit zusammenhängt, reformiert, was so ein Stück weit bis heute noch wirkt. Also die allgemeine Schulpflicht ist dann irgendwann aufgrund von solchen Einsätzen zustande gekommen. Auch wir als Chrisona-Gemeinde verdanken unsere Gemeinde letztlich einem Mann, der gesagt hat, ich vertraue Gott, dass er etwas macht. Er hat gesehen, er hat Handwerker, Christian Friedrich Spittler war das ja, der 1840 Pilgermission St. Chrisona gegründet hat. Und er hat so schon ein paar Jahre vorher die Idee gehabt, wir könnten doch Handwerker aussenden, die als Missionar, so quasi als reisende Missionar, also Handwerker auf der Wald, die hier als reisende Missionar unterwegs sind, könnten wir doch aussenden. Und er hat das gemacht. Und dann hat er gemerkt, oh, die sollten vielleicht noch ein bisschen Ausbildung haben, nachdem er so ein bisschen Erfahrungen hatte. Und hat gemerkt, ist vielleicht nicht so gut, wenn wir die einfach so losschicken. Vielleicht sollten wir denen noch ein bisschen etwas beibringen, was sie dann auch weitergeben sollen. Und dann hat er in Deutschland angefangen und dort ist es gleich mal vom Staat verboten worden. In Baden haben sie gesagt, nein, das darfst du nicht machen hier. Und er hat dann in Riechen angefangen und dort ist es irgendwie zu internen Streitigkeiten gekommen. Und ist auch wieder auseinandergegangen. Und dann hat er gesagt, ich halte aber an dieser Vision fest, ich glaube, dass das Gottes Willen ist. Und hat am 8. März 1840 die Kirche von Chrisona gemietet, für 5 Franken im Jahr, glaube ich, oder so. Und hat mit dieser Ausbildung für Handwerker gestartet. Am 8. März 1840 war genau ein Schüler dort. Einer hat gesagt, ich möchte mich ausbilden lassen. Und er hat sich nicht abhalten und er hat gesagt, ich glaube, dass das Gottes Willen ist. Und ich halte daran fest. Und bis 1847, in 7 Jahren, haben sich ganze 12 Schüler ausgebildet. 12 Schüler in 7 Jahren. Und er hat trotzdem gesagt, ich halte daran fest. Und dann 1847 hat er 2 Lehrer bekommen, die bereit waren, selber zu leiden. Die haben für Nahrung und Kleidung haben sie dort oben angefangen zu unterrichten. Sie haben nicht mehr bekommen, irgendeinen Lohn oder so, sondern einfach Kleidung und Nahrung. Und einer von diesen beiden, der Christoph Friedrich Schlienz, heisst der, der hat dann mehr als 15 Jahre dort oben unterrichtet. Das hat dem Ganzen so ein bisschen Kontinuität gegeben. Und er hat seinen Glauben so in einem Gebet formuliert. Er hat gesagt, Meister, lass dein Werk nicht liegen. Das war sein Gebet gewesen. Gott muss es machen. Er hat darauf vertraut und er hat die ganzen Entbehrungen überlebt und hat in viele Menschen investiert. Ab 1847 sind dann auch viel mehr Schüler gewesen. In den nächsten 3 Jahren haben sie schon 15 ausgebildet und anschließend noch viel mehr. Das ist also das, was mit der Gabe vom Glauben gemeint sein kann. Wir vertrauen darauf, dass Gott Sachen macht, die nicht übernatürlich sind, aber wo man irgendwie einfach nicht jedes Vertrauen darauf hat, dass Gott das unterstützt und bis zum Ende wird führen. Die nächsten beiden Gaben, die werden wir nicht gerade zusammen behandeln, aber es gibt ganz vieles, was auf beide Gaben zutrifft. Sie sind insofern speziell, als dass sie nicht in der Einzahl formuliert sind. Ich habe hier bewusst die Gabe der Heilungen geschrieben. Also es geht nicht um die Gabe der Heilung. Es gibt nicht irgendwie ein Amt in der christlichen Kirche, so wie es Evangelisten und Lehrer und Hirten gibt, gibt es nicht Heiler. Also es gibt keine christlichen Heiler, die umziehen und alle Menschen heilen, die ihnen über den Weg laufen. Es gibt 2 verschiedene Arten, wie man das verstehen kann, dass es hier im Plural ist, sowohl bei Heilungen wie auch bei Wundertaten. Das erste ist, man könnte es verstehen, dass einfach verschiedene Arten von Heiligen gemeint sind. Also, dass Blinde können sehen, dass Taube können hören, und so weiter. Also, dass einfach verschiedene Arten von Krankheiten können geheilt werden. Aber man könnte es auch so verstehen, dass jede Heilung und jede Wundertat einzeln vom Heiligen Geist geschenkt wird. Also eben, dass nicht die Macht bei dieser Person liegt und sagt, hey, ich habe jetzt die Gabe von der Heilung und ich laufe jetzt einfach durch und wenn ich irgendeinen Mensch sehe, dann heile ich den. Oder wenn ich irgendwo sehe, da braucht es jetzt ein Wunder, da braucht es einen Toten, der vielleicht wieder aufersteht oder so. Und dann der läuft er durch die Welt und sieht einen und sagt, so, jetzt du musst wieder auferstehen. Sondern, dass die Abhängigkeit von Gott oder vom Heiligen Geist einfach besonders betont wird, dass es eben mehrere sind. Also, dass wir jede einzelne Heilung ist eine Gabe vom Heiligen Geist, ist ein Geschenk. Und es gibt Menschen, die erleben das mehr und es gibt andere, die dürfen auch für andere Menschen beten und da passiert manchmal vielleicht auch eine Heilung, aber es sind so Einzelfälle. In der Bibel finden wir nie, dass es irgendwelche Heiler hat gegeben, die durch die Welt gezogen sind. Heilige Zeichen und Wunder sind ein sichtbares Zeichen vom Reich Gottes, das wird kommen. Also wir merken an diesen Zeichen und an diesen Heiligen, merken wir, es ist etwas am Werden. Es ist schon jetzt werden einzelne Menschen geheilt, schon jetzt passieren Wunder, durchbricht Gott immer wieder die geschaffene Ordnung, aber er macht das noch nicht immer. Sonst würden ja die Apostel zum Beispiel heute noch leben. Sonst könnten wir Paulus noch in die Augen schauen und sagen, du, was hast du da gemeint, wo du diesen Brief geschrieben hast? Oder wenn Petrus nachfragen, was er meint, wenn er selber so komplizierte Sachen schreibt und findet, ja, der Paulus hat eigentlich so komplizierte Briefe geschrieben und dann schreibt er da von einer Höllenfahrt und von weiss nicht was und wir kommen hinten und vorne nicht raus und wissen nicht, was er damit gemeint hat. Jemand, der die Gabe von der Heilung hat, verfügt also nicht drüber. In dem Sinn, dass er sagen kann, ja, der Mensch, den möchte ich jetzt heilen, darum mache ich jetzt das. Sondern er wird vom Heiligen Geist dazu bewegt, für die Person zu beten und die Person zu heilen. Natürlich ist es richtig, und wir werden das nachher beim Obenmahl auch den Text noch lesen, dass Jesus am Kreuz alle unsere Krankheiten und alle unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Aber die Auswirkungen davon, die erleben wir noch nicht jetzt. Oder einmal nur teilweise jetzt. Erst, wenn wir dann wirklich in Gottes ewigem Reich werden sein, dann wird es kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben und es wird keine Krankheiten mehr geben. Und trotzdem werden jetzt auf dieser Erde schon Menschen geheilt. Das ist so quasi das Angeld, das Anteil. Der Heilige Geist sichert uns dazu, dass es mal so weit wird kommen. Und weil er das schon ankündigen will, darum heilt er auch heute schon Menschen. Bei einigen Menschen, die geheilt werden, geschieht das durch Ärzte, die Medikamente verschreiben, die irgendwelche Behandlungen durchführen und Menschen geheilt werden. Bei anderen geschieht es, weil Menschen, die Gabe von der Heilung haben, oder auch andere Menschen, die vielleicht die Gabe nicht haben, beten. Bei wieder anderen passiert es, weil sie die Ältesten rufen, wie es im Jakobusbrief steht, und die Ältesten dann um Heilung beten. Jedes Mal, wenn Gott heilt oder wenn er ein Wunder tut, dann sehen wir so wie einen Lichtstrahl von Gott in dieser Welt. Seine Herrlichkeit, die strahlt in der ewigen Welt, dort, wo wir hingehen, am Ziel, dort strahlt die Herrlichkeit. Dort gibt es kein Licht, kein Schatten mehr, weil es nur noch Licht ist. Aber jetzt auf dieser Erde erleben wir noch viel Schatten. Und wenn Gott heilt, dann ist das so wie ein Lichtstrahl, wie ein Kuss von ihm, der uns sagt, ich habe euch gern. Und das ist auch das, wo Menschen mit einer Gabe von der Heiligen Gemeinde hineintragen. Sie bringen so Lichtstrahl von Gott in die Gemeinde hinein, wo wir wieder daran erinnert werden, das, was wir jetzt haben, ist noch nicht das Ende, sondern es wird noch eine Zukunft geben, die noch besser wird sein. Dass Menschen geheilt werden, ist jetzt, ja, es ist ein bisschen schwierig, das irgendwie zu formulieren, aber ich würde sagen, es ist nicht ein Normalfall, dass Menschen geheilt werden. Und wir müssen auch nicht, wenn jemand nicht geheilt wird, Schuldige suchen. Und sagen, ja, du hast einfach zu wenig geglaubt oder es ist falsch gebetet worden oder du hast die falschen Leute gehabt, du hast niemanden gehabt mit der Gabe von der Heilung, die das gemacht hat oder so. Nein, wir müssen nicht anfangen, Schuldige suchen, wenn Menschen nicht geheilt werden. Es werden in der Bibel ganz verschiedene Gründe genannt, warum das Menschen geheilt worden sind und warum das Menschen zum Teil auch nicht geheilt worden sind. Es kann sein, dass Gott eine Krankheit mal zulässt in unserem Leben, weil in unserem Leben Sachen nicht in der Ordnung sind und er uns will wie aufrütteln und wachrütteln, zum sagen, hey, da gibt es etwas, was du in Ordnung tun sollst. Aber wir können nicht jedes Mal, wenn jemand krank ist, sagen, ja, du hast irgendwie noch gesündigt, du sollst jetzt mal das in die Ordnung tun. Das wäre falsch. Gott lässt manchmal auch Krankheiten zu, damit wir im Glauben wachsen können. Nicht, weil er irgendwie etwas falsch ist mit uns, aber einfach, weil er uns etwas lehren will, einen weiteren Glaubensschritt möchte lehren. Das klingt jetzt mega hart. Und trotzdem, wenn wir solche Menschen zuhören, die Schweres erlebt haben in ihrem Leben und die daran gewachsen sind im Glauben, das ist etwas unheimlich Wertvolles. Manchmal kann es sein, dass irgendetwas ganz Bestimmtes ist, was Gott mit einer Krankheit bewegen will im Leben eines Menschen. Und manchmal gibt es einfach keine Gründe, warum wir krank sind. Oft bleibt uns der Grund der Krankheit verborgen. Und wir finden keine überzeugende Erklärung, warum das jetzt Gott die Menschen nicht heilt. Und Menschen sterben sogar an diesen Krankheiten und wir haben ganz viele Fragen vor Gott. Dann hilft vielleicht die Gabe vom Glauben, dass wir vertrauen können und daran festhalten. Aber wir müssen uns in solchen Situationen immer wieder vor Augen halten. Auf dieser Erde werden wir nicht den vollständigen Durchbruch vom Reich Gottes erleben. Wir sind zwar beauftragt und gesendet in die Welt, um die Ankunft vom Reich Gottes zu verkünden und das eben auch durch Heilige, durch Zeichen und Wunder zu bestätigen. Aber wir werden trotzdem nie die Herrlichkeit auf die Erde bringen, wenn wir das tun. Alle Apostel und alle Gläubigen von der ersten 1900 Jahre Kirchengeschichte sind schon lange gestorben. Gott hat kein Wunder da. Er hat sie nicht gerettet, wenn Verfolgung da war. Also zum Teil hat er das gemacht, aber letztendlich sind sie alle irgendwie entweder umgebracht worden oder sie sind an irgendwelchen Krankheiten oder Altersschwäche gestorben. Und doch hat Gott hier und da in der Kirchengeschichte und auch heute noch Menschen geheilt. Und wir wissen nicht, wieso, dass er die einen heilt und die anderen nicht heilt. Zeichen und Heilige und Wunder, wo der Heilige Geist durch Menschen mit der Gabe der Heilung tut, oder wo er tut durch Menschen, die Kraft haben, Wunder zu wirken, das sind sichtbare Zeichen vom Reich Gottes, das kommt. Sie zeigen uns, wie das denn mal wird sein, auch wenn es eben die Geistesgabe, der Benni hat es ja gesagt, die wird es denen nicht mehr geben, die braucht es denen nicht mehr, weil ja, es gibt ja keine Menschen mehr, die krank sind, die Schmerzen haben. Und auch wenn wir eben nicht, oft nicht verstehen, warum das eine bestimmte Krankheit da ist, so dürfen wir doch Gott vertrauen, dass er gut ist, dass seine Wege mit uns gut sind. Der Paulus sagt einmal in Philipper 1, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also, wenn wir würden sterben und dann wirklich in der Herrlichkeit könnten sein, das wäre eigentlich das Beste, was uns passieren könnte. Und das würde uns vorenthalten, wenn Gott uns immer auf dieser Erde würde heilen und wir ständig wieder würden leiden und ständig wieder krank würden werden und er immer wieder das Wunder müsste tun. Wir werden mal bei ihm sein und dort wird das alles kein Problem mehr sein, wird das alles keine Sache mehr sein. Aber, sagt er dann im nächsten Vers, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also er hat noch einen Auftrag. Er hat etwas, was er auf dieser Erde offensichtlich noch tun soll. Und Gott hat Kontrolle darüber, wenn das es Zeit ist, für uns aus der Welt zu gehen. Obwohl es also besser wäre, bei Gott zu sein, wo eben kein Leid und keine Krankheit mehr ist, wo es keine Tränen mehr gibt, heilt Gott uns manchmal trotzdem. Weil er noch etwas mit uns vorhat. Oder manchmal macht er es auch einfach, damit die Herrlichkeit von Gott in dieser Welt sichtbar wird. In Johannes 9 wird berichtet, wie ein Blindgeborener bei Jesus ist. Und die Jünger fragen dann, du, was ist passiert und so, warum das da ist, der blind geboren worden und so, was ist da falsch gegangen? Und Jesus sagt nicht, ja, weißt du, er hat gesündigt, seine Eltern haben gesündigt oder es ist sonst irgendetwas Schlimmes passiert oder so. Sondern er sagt, der einzige Grund, warum das der Mann krank ist, und der ist unterdessen erwachsen, also der war ein paar Jahre blind, gewesen, der einzige Grund ist, Gott will ein Wunder an ihm tun, er soll geheilt werden. Das ist der Grund, warum das der krank ist. Der ist 20 Jahre oder so, ist der krank gewesen, oder vielleicht sogar noch länger, also krank gewesen, hat nichts gesehen, ist blind gewesen. Und alles nur, weil Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Nicht, um etwas in die Ordnung zu tun, nicht, um irgendetwas verbessern oder so, sondern einfach, um die Herrlichkeit von Gottes sichtbar zu machen. Ich habe schon gesagt, dass vieles auch auf die Gabe von der Kraft Wunder zu tun auch zutrifft, was hier im Fall von der Gabe der Heiligen ist. In der Bibel werden uns viele Wunder genannt, die nicht mit Heiligen zu tun haben. Aber in den meisten Fällen haben sie irgendwie damit zu tun, dass Menschen gerettet werden. Da werden Lebensmittel vermehrt oder gesendet. Wir denken zum Beispiel an das Manna und an die Wachtel in der Wüste, an das Wasser aus dem Felsen, an die Raben, die Elia mit Brot versorgt haben, an das Mehl und das Öl, das sich vermehrt haben bei den Witwen, die nichts mehr anderes hatten, an Brot und Fisch, die Jesus bei der Speisung vermehrt hat. Wie hat Jesus sogar vermehrt? Auch das war offensichtlich nötig dort in Kana an dieser Hochzeit. Es gibt Naturkräfte, die außer Kraft gesetzt worden sind für einen Moment. Die Sonne, die ist geblieben, das Meer, das geteilt ist worden, der See, der plötzlich eine feste Grundlage bietet, dass man drauf laufen kann. Oder es werden Menschen mit Blindheit geschlagen für einen kurzen Moment, dass sie nicht angreifen können. Es werden Dämonen austrieben. Es werden tödliche Schlangenbisse ihrer tödlichen Wirkung beraubt, wenn wir daran denken, wie das Volk Israel in der Wüste an die bronzene Schlange schauen musste, oder der Paulus auf der Insel Malta von einer Schlange gebissen worden und alle haben das Gefühl, oh, das ist ein ganz böse, der hat irgendeinen bösen Geist, darum ist er von der Schlange gebissen worden. Und es ist einfach nichts passiert und sie haben gesagt, was, wieso hast du diesen Schlangenbiss überleben können? Und das sind Sachen, die passiert sind. Sogar Tote werden ab und zu zum Leben erweckt. Auch solche Art von Wunder sind heute noch möglich. Aber auch hier, es gibt keine Wundertäter. Es gibt nicht solche, die durch die Welt laufen und sagen, ja gut, jetzt brauchen wir wieder mal ein Wunder, komm. Toten stand wieder auf vom Leben. Oder jetzt muss ich mal wieder dort ans andere Ufer vom Rhein. Jetzt laufen wir mal dort drüber oder so. Es gibt keine Wundertäter. Und es ist auch wieder nicht der Normalfall. Sondern es sind Anzeichen, wenn solche Wunder passieren, es sind Anzeichen davon, dass das Reich Gottes kommt. Und die Anzeichen, die brauchen wir. Und darum ist es wichtig, dass auch diese Gaben hier genannt werden, dass wir in unserer Gemeinde, in unserem Leben mit Jesus immer mal wieder so Lichtstrahl von Gott haben, wo uns sagen, das, was ihr auf dieser Erde erlebt, das ist nichts im Vergleich mit dem, was ihr mal bei mir in der Herrlichkeit werdet erleben, aber ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich tue jetzt ein Wunder, ich heile jemanden oder ich tue sonst etwas geschehen, was ihr nicht würdet für möglich halten. Ich möchte nochmal schließen mit dieser kurzen Zusammenfassung, was die Gaben vom Geist eben alles tun und warum dass sie so nötig sind. Die Gaben sind vom Heiligen Geist gewirkt. Sie haben also alle den gleichen Ursprung. Sie sind Gottes Geschenk an uns und wir dürfen sie brauchen. Wir können sie anwenden, weil wir verschieden begabt sind. Sind wir darauf angewiesen, dass jeder mit seiner Gabe, die er hat, oder mit seinen Gaben, man kann ja auch mehrere haben, dass wir einander dienen, dass wir die anwenden, dass wir die brauchen, dass wir ermutigt, gestärkt und tröstet werden für das, was noch kommt. Und die Gaben, alle Gaben, auch die Gaben, die wir heute davon hatten, vom Glauben, von den Heiligen und vom Wundertun, die dienen der Gemeinde. Sie helfen uns, das Ziel zu sehen und vor Augen zu behalten und uns auf dem richtigen Weg zu bewegen. Das ist die Wirkung von all diesen Gaben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns danach ausstrecken. Darum ist es wichtig, dass wir, wie der Paulus sagt, fragen und bitten, dass Gott uns solche Gaben schenkt durch den Heiligen Geist. Amen. Wir werden jetzt noch das Oberbowl nehmen. Wir singen jetzt zuerst noch ein Lied vorher. An meiner Stelle hast du ein Lied auf dich genommen.